Heute werde ich über Errettung sprechen. Ich werde darüber reden, was Leute machen müssen, um gerettet zu werden. Wenn die Leute fragen, was muss ich machen, damit ich gerettet werde, was wirst du antworten? Viele würden heute antworten, hey, du müsst einfach dein Leben Jesus geben und Jesus in dein Herz einladen. Aber das steht so nicht in der Bibel. Peter stand auf an Pfingsten und sagte, nicht, dass die Leute ein Übergabegebet sprechen sollten, sondern er sagte, tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi und dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes erhalten. Weil wir die ganze Gottheit brauchen, Gott den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, deswegen brauchen wir Buße gegenüber Gott, Taufe auf Jesus Christus und die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und ich freue mich, das jetzt mit euch heute zu teilen. Ich freue mich wirklich darüber. Ich möchte euch auch wieder herausfordern, aber es wird euch auch freisetzen. Also, hört zu und meine Frau singt auch am Schluss wieder ein Lied. Gott segne euch. Willkommen zu diesem Video. Ich freue mich jetzt, diese Lektion mit euch zu teilen. Ich glaube, dass diese Lektion dein Leben verändern wird. Das Leben von vielen Christen, von der Gemeinde. Ich werde über Errettung sprechen. Und das ist so wichtig. Ich habe so viel zu sagen, also möchte ich direkt anfangen. Und später am Schluss singt meine Frau noch ein Lied. Und ich möchte einfach jetzt sagen, vor zweimal ging es um Heilung. Und viele Leute wurden durch die letzte Lektion gekickstartet. Und jetzt möchte ich ein paar Zeugnisse nachher noch erzählen, aber jetzt erst mit der Lehre anfangen. Und es geht auch um ein Zeugnis aus Kanada. Meine Frau und ich, wir waren gerade dort und es war wirklich erstaunlich. Gott tut wirklich erstaunliche Dinge. Und wir waren wirklich, wow, wir sind geschockt, wie wir sahen, wie Gott wirkt und wie er seine Gemeinde baut. Und wir trafen viele Leute von der Bibelschule und die wollten alle mit uns sein und es war wirklich so schön, sie zu sehen und ihre Zeugnisse zu hören, wie sie gesegnet wurden durch diese Bibelschule. Gott hat viele Dinge getan, viele Leute sind kickstartet geworden und Gott hat viele gute Dinge. Viele Leute hatten Videos aus Vancouver gesehen, sie arbeiten dort bei der Uni. Und da waren Leute, die hatten noch nie auf diese Art für Kranke gebetet und sie wollten das haben bei ihrer Arbeit auf der Uni. Und das war wirklich gut. Ich ging mit ihnen durch ein Einkaufszentrum und Gott tat dort wirklich erstaunliche Dinge. Ich sah dort eine Frau und ein Mädchen und beide wurden geheilt, als die Leute von der Uni für sie beteten. Und da war ein Junge, der war total offen für Gott. Ich betete für ihn und er erfuhr Gott direkt. Er war so, wow, was ist los? Du konntest sehen, dass er nicht wusste, was er tun sollte. Und er ging so herum und ich fragte so, wie geht's dir? Und er sagte, ich sah ein Licht kam über mich. Und du konntest sehen in seinen Augen, er war gerade Gott begegnet. Und ich sagte, du kannst in einer halben Stunde zurückkommen. Und er kam zurück. Und er sagte, ich weiß, ich bin neu. Ich spüre, ich bin neu. Und dann gingen wir raus, beteten für ihn und er wurde mit dem Heiligen Geist getauft. Und er wusste wieder nicht, hey, was ist da passiert? Ich rede etwas, was nicht von mir ist. Aber wir sehen, dass das Königreich Gottes wächst. Und dann haben uns ein paar Leute da rausgeschmissen aus diesem Einkaufszentrum. Viele Dinge sind passiert. Aber ein paar Leute, die da Gott begegnet sind, die erfuhren auch Gott. Und wir sind eben rausgeschmissen worden und das ist aber auch mit Petrus und Paulus passiert. Und nachdem das passiert war, hatten sie trotzdem große Freude. wenn wir das nicht bis jetzt erfahren haben, diese Verfolgung, dann macht das nicht, dass wir uns zurückziehen und wir das nicht mehr machen wollen, sondern wenn wir verfolgt werden, dann werden wir auch die Freude Jesu erfahren. Und da war eine Frau in der Kirche und die sagte, hey, ich habe heute mein Leben zurückbekommen und ich habe das auf Video und ihr solltet euch das anschauen. Und an einem anderen Ort war eine Frau, die mit dem Stock ging. Die ging 8 Jahre lang mit dem Stock und hatte Arthritis in ihrem Körper. Und sie sollte 2 Tage später irgendwie operiert werden. Und sie wurde freigesetzt von einem Dämon und danach konnte sie ohne Stock laufen. Und 2 Tage später hat sie ihre Operation abgesagt und kam später zu einem Treffen von uns und gab ein Zeugnis. Und jemand sagte mir, dass sie am Sonntag in der Kirche war und Zeugnis gab, dass Gott sie geheilt hatte. So wurde also ihr Stock in der Kirche aufgehängt als Zeugnis dafür, dass Jesus derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Und als sie aufstand und ihr Zeugnis gab, stand eine andere Frau auf und gab auch ihr Zeugnis, dass sie geheilt wurde. Und danach wurde klar, dass eine Familie war, dass das die Mutter von jemand war, der geheilt wurde. Also Gott heilte eine Familie. Und so gibt es viele Zeugnisse. Und wir sind noch an einen anderen Ort gegangen und da sind wieder Leute gerettet worden. Wir haben sie getauft und sie sind mit dem Heiligen Geist getauft worden. Leute sind von Dämonen freigesetzt worden. Sie sind wirklich Gott begegnet. Und da war ein Typ, der wurde von Gott berufen. Und eines Tages an einem Treffen, da war ein 20-jähriges Mädchen, die war taub auf einem Ohr. Und dieser Typ kam zu mir und sagte, bete für sie. Und ich sagte, nein, bete du für sie. Und er machte das. Die taub geboren wurde auf einem Ohr und Gott öffnete ihre Ohren. Und sie konnte das erste Mal in ihrem Leben auf dem Ohr hören. Und Gott hat dort wirklich erstaunliche Dinge getan. Und das Gute daran ist, dass das nicht einfach nur dort passiert, sondern dass das weitergeht. Vor ein paar Stunden hat jemand auf Facebook geschrieben, von diesem Ort, Torben, so viel passiert. Die 2. und 3. Klasse der christlichen Schule an diesem Ort hat für jemand gebetet, der einen Fuß gebrochen hatte und der wurde geheilt. Also wir hatten Treffen mit Leuten von der Schule, Kinder, Jugendliche und die Schüler der 2. und 3. Klasse beteten für jemand in der Klasse und der Fuß wurde geheilt. Ein Freund, der seine Kinder dabei hatte, hatte eine Essensallergie und wurde auch geheilt. Also da war jemand, der diese Nahrungsmittelallergie hatte und die Kinder irgendwie auch und sie wurden alle geheilt. Und dann schreibt da nochmal jemand ist ein Zeugnis, wo jemand Arthritis im Ellbogen hatte, sie beteten dafür und sie konnte wieder ihren Arm bewegen, es tat nicht mehr weh. Also Gott ist gut. Und noch jemand schreibt, dass diese Bewegung, die gestartet wurde, weiterläuft und viele Dinge passieren. Okay, also, ihr könnt euch diesen Video angucken. Ich habe da so 5, 6 Videos gemacht. Sie kommen in den nächsten Tagen raus und einige sind schon raus. Also, geht und seht das Video von Kanada, denn es war erstaunlich. Und das hat eine Bewegung in Gang gesetzt, die weiterging, nachdem wir gegangen sind. Ich habe so viel euch zu sagen. Guckt euch die Videos an. Und ich möchte nächstes Mal auch Zeugnisse über das Kickstarting erzählen. Aber jetzt möchte ich mit der Lehre anfangen. Jesus hat gesagt, wir sollen die Kranken heilen und das Evangelium predigen. Wir haben über Heilung gesprochen und jetzt wollen wir über das Evangelium sprechen. Wir wollen darüber sprechen, was das Evangelium ist und was Menschen tun müssen, um gerettet zu werden. Und ich möchte sagen, dass was ich heute sagen werde, wird dich herausfordern. Und ich werde Dinge sagen, wo du herausgefordert sein wirst, je nachdem, was für einen Hintergrund du hast. Lutheraner, katholisch, es wird dich provozieren. Denn jeder Hintergrund hat seine eigene Brille. Und ihr habt gesehen, wenn es um Heilung geht, sind viele Dinge gelehrt worden über Heilung. Aber vieles, was wir heute hören in den Kirchen über Heilung, ist nicht richtig. Und dasselbe ist so, wenn es ums Evangelium geht. Wenn es darum geht, wie wir gerettet werden. Und auch dort bauen wir auf unsere Tradition. Wir haben die Apostelgeschichte, die katholische Kirche, die Reformation. Und wir haben auf Tradition gebaut und nicht auf, was das Wort Gottes sagt. Und das wirst du sehr klar sehen in dieser Lehre, dass was sie in der Apostelgeschichte taten, war sehr anders, als was wir heute machen, wenn es um Errettung geht. Denn viele Dinge haben sich durch die katholische Kirche verändert, durch die Reformation, und wir bauen auf diese Dinge auf einiges davon, aber nicht auf das ganze Fundament, welches wir in der Apostelgeschichte sehen. Und ich glaube, dass das ein großes Problem ist. Es macht, dass viele Leute heute nicht die Liebe und die Kraft und den Gehorsam gegenüber Gott haben, weil sie nicht wirklich gerettet sind. Sie versuchen als Jünger zu leben, aber auf der falschen Grundlage. Und sie haben nicht diesen Hunger nach Gott, denn viele von den Sachen haben sie in ihrem Kopf, aber nicht in ihrem Herzen. Und das ist das Problem. Ein anderes Problem ist, dass viele Leute verführt sind. Und eines Tages werden viele Leute vor Gott stehen und sie werden geschockt sein. Denn sie dachten, dass alles okay ist. Und das ist das große Problem. Und deshalb möchte ich jetzt darüber reden, über die Errettung. Und zuerst möchte ich beten. Denn das ist auch keine einfache Botschaft, die ich heute bringe. Denn es gibt so viele verschiedene Dinge, Menschen, die dieses Video sehen. Und es wäre einfach für mich, wenn ich sehen würde, zu wem ich jetzt predige. Denn dann würde ich wissen, wer mir zuhört. Und dann wüsste ich, wie ich es sagen soll. Aber jetzt stehe ich vor einer Kamera, wo Leute aus verschiedenen Hintergründen, Kirchen, Gemeinden kommen. Und deshalb glaube ich an Jüngerschaft. Ich glaube an Kleingruppen. Denn dort kannst du eine Person nehmen, von wo sie ist, und durch das Wort Gottes hindurchnehmen und dann sehen, wie sein Leben verändert wird. Und je nachdem, vor wem ich stehe, würde ich es so oder so machen, auf diese Art und Weise oder auf diese Art und Weise. Ich würde sie beide an den gleichen Ort bringen, zum Wort, aber auf eine andere Art und Weise. Das macht es in so einem Video wie diesem jetzt schwierig, aber ich bete, dass Gott mir helfen wird, um diese Botschaft zu verkündigen und dass der Heilige Geist dich berührt durch diese Botschaft. Gott, ich danke dir für alles, was du tust, für all die Leute auf der Welt, die gekickstartet werden, die anfangen, die Kranken zu heilen. Gott, ich bete, dass wir auch das richtige Fundament bekommen, wenn es ums Evangelium geht, dass wir nicht uns verführen lassen. Hilf mir, zu predigen, zu teilen, was du willst, dass ich heute sage. und komm und berühre jeden, der dieses Video hört. Öffne ihre Augen, ihre Herzen. Komm und berühre sie im Namen Jesu. Also, wir fangen jetzt an einem anderen Ort an, als vielleicht einige von euch denken. Denn wir fangen an mit Matthäus 7. Und was ich dort lesen werde im Matthäus 7, ist ein Wort, das viele kennen, das viel gebraucht wurde und auch missbraucht wurde. In Vers 21 heißt es: Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Sondern der, der den Willen tut meines Vaters im Himmel. Ja, genau. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben und viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Letztes Mal habe ich über das Kickstarten gesprochen, denn das ist so einfach, es ist so easy. Aber es ist so wichtig, dass wir trotzdem das richtige Fundament haben, wenn es um Buße und Heiligkeit geht, wenn es darum geht, dass wir Gott kennenlernen, so wie wir es hier lesen. Einige Leute, zum Beispiel die Zeugen Jehovas, gebrauchen diese Schriftstelle und sagen, das hat aufgehört, denn Jesus sagt hier, geht weg von mir, ich habe euch nie gekannt. Und er sagt das zu Leuten, die Kranke geheilt haben und Dämonen ausgetrieben haben. Das ist aber nicht das Problem. Nein, das ist nicht das Problem. Das Problem, was Jesus anspricht, ist nicht das Krankenheilen und Dämonen austreiben, denn das ist ja ein Befehl von Jesus und ein normaler Teil der Kirche, sollte es sein. Das sollte etwas sein, was jeder tun kann. Dass jeder Kranke heilt, jeder das Evangelium predigt. Also das Problem hier in dieser Bibelstelle ist nicht das Heilen oder Austreiben, sondern er sagt am Schluss, weichet von mir, ich habe euch noch nie gekannt. Wenn Jesus das sagt, dann kennt er uns, dann weiß er alles über uns. Also wenn er sagt, ich kannte euch noch nie, dann war es nicht, dass er nicht diese Leute kannte, sondern es geht dabei um die Gemeinschaft, die intime Gemeinschaft mit diesen Leuten, dass sie ihn als ihren Freund kannten, dass sie zusammenarbeiteten. Und ich werde später darüber noch sprechen, über das Gott kennen. Denn Gott hat uns nicht zu berufen, an ihn zu glauben, sondern ihn zu kennen. Wenn wir zu Johannes 17 gehen, dann sagt die Bibel, das ist aber das ewige Leben, dass sie den erkennen, den Gott gesandt hat. Also die Bibel sagt, das ist das ewige Leben. Also wir sind berufen, nicht nur an Gott zu glauben, sondern ihn zu kennen. Also wenn ich heute in Gemeinden gehe und ich frage, wer glaubt an Gott, dann heben alle die Hand. Und wenn ich frage, wie viele von euch kennen Gott? Ja, dann kommen so ein paar und sagen, ja, ich denke, ich kenne ihn. Nein, es geht darum, dass du weißt, wie er ist. Und das lässt sich nicht in 2 Minuten erfüllen lässt, sondern Gott kennenzulernen dauert ein Leben lang. Und das ist so wichtig. dass wir erkennen, kennen wir Gott oder glauben wir nur dran? Damit Jesus nicht irgendwann zu uns sagt, ich habe euch noch nie gekannt, ihr, die ihr die Ungerechtigkeit tut. Im Johannes 3, Vers 4, heißt es, ich glaube, er meint den ersten Johannes. 1. Johannes 3, Vers 4 heißt es, wer Sünde tut, der tut auch Unrecht und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Also, wenn du in Sünde drin bleibst, wenn du in Sünde lebst, dann kennst du Gott nicht wirklich. Und da spielt es keine Rolle, ob du Priester bist oder auf der Kanzel stehst. Wenn du weiter in Sünde lebst, dann kennst du Gott nicht. Du kannst zwar Dinge mit Gott erleben, auch wenn du ihn nicht kennst, aber das verstehen wir oft nicht in unserem Kopf. Aber Jesus rief die 12 Apostel, gab ihnen Vollmacht, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben. Aber was ist mit Judas? Judas war ein Dieb, ein Lügner. Und er hat die falschen Dinge getan. Aber Gott hat ihn trotzdem gebraucht. Und Judas ging nachher in die Hölle. Also nur weil Menschen von Gott gebraucht werden, ist das nicht das Zeichen, dass alles okay ist. Das ist ein Teil davon, Gott kennenzulernen. Aber das ist nicht das Zeichen. Wir müssen das Leben von Leuten anschauen, schauen, ob sie heilig leben. Und das Problem ist nicht das Krankenheilen, sondern dass sie irgendwie in Sünde lebten. Und so kannten sie Gott nicht. Denn wenn du ihn kennst, dann wirst du nicht in Sünde leben. Also versuch das zu verstehen. Das ist sehr stark. Das Wort sagt, dass viele eines Tages sagen werden, Herr, Herr. Und es geht nicht darum, dass einer dasteht und so sagt mit Kaugummi im Mund so, Herr, Herr. Der Grund, warum das zweimal gesagt wird, dieses Herr, Herr. Also das heißt, wenn wir heute etwas, das soll bedeuten, dass es wichtig ist. Wenn das in der Bibel so ist, dann heißt das, es soll hervorgehoben werden. Also es ist nicht so, Herr, Herr. Sondern es ist so, Herr! Mit allem, was du hast. Herr! Viele werden eines Tages sagen, Herr! Und werden geschockt sein von dem, was sie sehen werden, dass Gott zu ihnen sagt, ich kenne euch nicht. Denn das ist ein Problem, weil viele Leute in der Endzeit jetzt, wo wir jetzt leben, verführt sind, wo die Ungerechtigkeit überhand nimmt. Und das sehen wir in der Gemeinde heute. Ja, du kannst die Kranken heilen und viele Dinge tun und trotzdem in Sünde leben. Aber um Gott wirklich kennenzulernen und vom Heiligen Geist geleitet zu werden, und dazu musst du ein heiliges Leben führen. Und wenn du wirklich wiedergeboren bist und auf den Heiligen Geist hörst, dann merkst du, dass der Heilige Geist darüber spricht, dass es darum geht, heilig zu leben und in das Bild Gottes. Wir sehen heute eine Bewegung, die aussieht, als wäre sie richtig ist. Weil viele Dinge sind da. Es ist so wie zwei Beine. Ein Bein ist so die Kraft Gottes und das andere Bein ist Heiligkeit, Furcht Gottes. Und ich glaube, dass in der letzten Reformation werden wir beides sehen. Wir werden beide Beine haben. Die Kraft Gottes auf der einen Seite als das eine Bein und auf der anderen Seite die Heiligkeit, die wahre Buße. Das ist mein Herz. Und wenn du mich fragst, wofür ich stehe, dann, ich weiß, viele von euch haben meine Videos gesehen und manche Leute fragen, ja Gott, aber ja Torben, wo bist du? Wo stehst du? Ich werde euch das zeigen. Das hat Gott mir gezeigt und das wird Teil der letzten Reformation sein. Das ist jetzt erst der 7. Teil von 20 bei dieser Bibelschule, aber wir müssen eins nach dem anderen machen. Und mir ging es darum, ich hatte den Eindruck, anzufangen mit Heilung. Ich habe das so gemacht, weil ich weiß, dass viele Leute nie anfangen, weil sie denken, oh, ich muss perfekt sein. Und die Heilung funktioniert, aber du musst trotzdem noch an deiner Erlösung arbeiten. Also, Jesus spricht über einen Baum, dass ein guter Baum gute Früchte bringt. Ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Also an der Frucht werdet ihr es erkennen. Und später spricht er darüber, wenn wir auf den Fels bauen, dann müssen wir das Wort hören und tun. Und viele Leute hören nur das Wort, aber sie tun es nicht. Und es ist, wie Jesus ja in dem Gleichnis sagt, auf Sand bauen. Also, wenn wir feststehen wollen für die Ewigkeit, dann brauchen wir die Furcht Gottes in unserem Leben und auf das Wort Gottes bauen. Und wenn es jetzt darum geht, gerettet zu werden, dann möchte ich sagen, dass Paulus sagt, dass er sich nicht des Evangeliums schämt. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung an jeden, der glaubt. Das Evangelium ist eine Kraft, eine übernatürliche Kraft, die Menschen erretten kann und befreien kann. Jemand hatte Angst in seinem Leben. Eine Einsamkeit. Und wenn diese Einsamkeit über ihn kam, wollte er sich das Leben nehmen. Da konnte er nichts anderes sehen. Da fühlte er sich als einziger Mensch allein und wollte sich das Leben nehmen. Und als ich ihn traf, vor 2 Tagen oder so, betete ich und plötzlich kam dieser Dämon raus. Und er erfuhr den Frieden Gottes und er wurde freigesetzt. Er spürte, wie diese Einsamkeit ihn verließ und er frei wurde. Und er strahlte danach wirklich so die Freude aus. Aber das Kraftvollste ist die ganze Errettung. Ich habe Leute gesehen, die gegen mich gearbeitet haben, aber dann hat Gott sie berührt und plötzlich sind sie meine Brüder und meine Geschwister. Um Leben errettet zu sehen oder verändert zu sehen für die Ewigkeit ist so genial. Aber viele sehen nicht, dass das Evangelium eine Kraft ist, die retten kann. Warum? Viele Leute heute haben viele Probleme, sie wollen Gott nicht gehorsam sein und ich muss ihnen ständig nachlaufen und sie anrufen. Aber so sollte es nicht sein. Wenn du das mit Leuten machst, ist das Problem nicht, was du denkst, dass es ist. Das Problem ist, dass sie nicht wirklich errettet sind. Das Problem ist, dass sie auf einem falschen Fundament bauen. Du musst Leuten nicht nachlaufen, wenn sie wirklich gerettet sind. So wie Jesus. Ist Jesus Leuten nachgelaufen? Nein. Ist Jesus den Jüngern nachgelaufen? Nein. Nein. Jesus lebte und es war ihre Verantwortung, Jesus nachzufolgen, wenn es um Nachfolge geht. Und heute haben wir viele Kreuzzüge für Christus und viele Leute sagen Ja zu Jesus. Aber von all diesen, die sich mal entschieden haben, wie viele sind wirklich Jünger, die Jesus nachfolgen? Ein paar Prozent, ganz wenige. Es wird gesagt, dass 98% von den Leuten, die sich mal bekehren, nie in die Gemeinde kommen und weitermachen. Und heute haben wir überall auf der Welt, besonders in Amerika, Leute, die mehrmals Jesus akzeptiert haben. Ja, ich bin dort gerettet worden. Ich habe Jesus dort mal eingeladen in mein Herz. Aber du siehst keine Frucht. Und du siehst an einem Baum die Früchte. Du weißt, was für ein Baum es ist, wenn du die Früchte siehst. Und die sind nicht wirklich gerettet. Denn wenn sie gerettet sind, dann bringen sie Frucht. Und was wollen wir? Wollen wir viele Leute, die ihre Hände heben und sagen, ja, ich glaube an Jesus, aber sie bringen keine Frucht? Dann sind sie verführt. Denn eines Tages werden sie hören, ich kenne euch nicht. Ihr die Ungerechtigkeit tut, die ihr sündigt. Wir wollen starke Christen, die wirklich auf dem richtigen Fundament aufbauen. Das ist, was wir wollen. Und deshalb müssen wir das Evangelium anschauen. Wenn wir Leuten sagen, sie sollen Jesus in ihr Herz einladen, dann ist es nicht etwas, was in der Apostelgeschichte steht oder am Anfang der Reformation. Nein. Das hast du in den letzten 100 Jahren gesehen, mit diesem Jesus ins Herz einladen. Aber es wurde erst in den letzten wenigen Jahrzehnten so gepredigt. Vorher war das nicht so. Wir glauben, dieses Gebet ist nicht biblisch, dieses Übergabegebet. Als die ersten Christen sich bekehren wollten, haben sie nicht ein Gebet gebetet und Jesus in ihr Herz eingeladen. Und das ist der Grund, das ist der Grund, warum viele Leute Gemeinden nicht wirklich Nachfolge produzieren, nicht Jünger machen, weil die Leute nicht wirklich bekehrt sind. Also ich schreibe nicht auf Facebook, hey, 10 Leute sind gerettet worden, 100 Leute sind gerettet worden, denn ich will nicht viele Zahlen angeben, sondern ich möchte starke Jünger sehen. Lieber weniger, die gerettet werden und Jesus wirklich nachfolgen, als viele, die sich mal bekehren und nicht dabei bleiben. Also in Dänemark, wenn du in Dänemark dich umsiehst, in den Gemeinden, die Leute, die ich mal zu Jesus geführt habe, die sind oft stärker, weil sie die richtige Grundlage gekriegt haben von Anfang an. Und weil sie die richtige Grundlage gekriegt haben, leben sie jetzt wirklich mit Jesus. Ich mache es so, wie ich es in der Bibel sehe. Und deshalb sind es starke Christen. Dann sind andere Evangelisten da, die viele, viele Bekehrungen erleben, aber du findest diese Leute später nicht in irgendwelchen Kirchen oder Gemeinden. Also wollen wir Nummern oder starke Christen, die Gott gehorsam sind? Und ich glaube, das ist das, was ihr auch wollt. Und wir wollen doch auch nicht verführt sein. Ich habe ein Problem, wenn wir über Errettung reden. Da sagt die Bibel, Jedes Mal, wenn sich jemand bekehrt, dann ist Freude im Himmel. Und ich freue mich dann auch. Immer dann, wenn einer errettet wird. Also, wenn ich von jemandem höre, der auf der Straße war und der erzählt, der wurde gerettet, dann ehrlich gesagt, kann ich mich nicht wirklich freuen, weil ich dann denke, ich will das nicht denken, aber ich frage mich, sind die wirklich gerettet? Haben die wirklich ihre Sünden bereut und bekannt und bleiben sie in Christus? Oder war das nur ein Moment? Und darum, weil das so unsere Kultur ist, und ich höre so viele Leute, die sagen, ja, hier hat sich einer das Übergabegebet gesprochen, aber nachher siehst du die Leute nicht mehr. Deswegen kann ich mich darüber nicht so richtig freuen. Aber ich möchte mich freuen, weil wenn ich weiß, sie sind wirklich überführt und bekehrt. Und ich kann dann wissen, hey, ich habe wirklich einen neuen Bruder, eine neue Schwester im Herrn. Also wir sollten dieses Wort nicht missbrauchen. Wir müssen es so machen, wie es die Bibel sagt. Also, wenn es um Errettung geht, dann geht es darum, wovon bist du gerettet? Oder wovon bist du errettet? Wenn ich das Leute in der Kirche frage, sagen die Leute, ich bin gerettet von der Hölle. Also, wenn du Jesus in dein Leben einlädst, dann gehst du nicht in die Hölle. Willst du nicht in die Hölle? Nein. Also bete dieses Gebet. Und Leute beten ein Gebet. Ja, Halleluja, du gehst nicht in die Hölle. Nein, wir sind nicht von der Hölle gerettet. Die Bibel sagt nicht, tut Buße und ihr werdet von der Hölle errettet. Wir sind nicht von der Hölle errettet. Wir sind von der Sünde errettet, von der Macht der Sünde. Natürlich, die Sünde führt dann zur Hölle. Also wir sind von unseren Sünden errettet. Als Johannes der Täufer Jesus sagte er, das Lamm Gottes, welches uns von unseren Sünden befreit. Als Maria heißt es, du sollst ihn Jesus nennen, denn er wird seine Leute, sein Volk von ihren Sünden erretten. Diese Nachricht bekam Maria von dem Engel. Also Jesus kam, um uns von unseren Sünden zu erretten. Also wenn du errettet bist, wovon bist du errettet? Nicht von der Hölle, aber von deiner Sünde. Es geht alles um Sünde. Sünde kam in die Welt, zerstörte die Gemeinschaft zwischen Gott und uns. Jesus kam, nahm auf sich das Kreuz und starb am Kreuz, nahm unsere Sünde weg, sodass wir nicht in die Hölle gehen, sondern damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Denn Gott ist heilig und kann Sünde nicht ausstehen. Also wir sind von Sünde gerettet. Also wenn Jesus von den 99 Schafen redet und dem einen, was verloren gegangen ist, dann sagt Jesus, es ist Freude da jedes Mal, wenn sich ein Sünder bekehrt. Mehr als über die 99, die der Buße nicht bedürfen. Also jedes Mal, wenn ein Sünder seine Sünde bekennt und lässt und er gerettet wird, hat er das ewige Leben. Ist es jetzt andersherum möglich, in der Sünde weiter zu leben und errettet zu sein? Nein, ist nicht möglich. Also, das Problem ist nicht die Hölle, sondern die Sünde. Also, wenn du weiter in der Sünde lebst, dann bist du nicht gerettet. Denn Jesus kam nicht, um zwischen Gott und uns bleibt, wie einige Leute in Dänemark sagen. Also, Gott kann unsere Sünde nicht sehen, weil er uns durch Jesus sieht. Nein, er kann unsere Sünde sehen. Du liest in Matthäus 7, geht weg von mir, die ihr die Sünde tut. Ihr, die ihr Sünde tut. Er sah ihre Sünde und er wird auch deine und meine Sünde sehen, wenn wir weiter in Sünde leben. Aber ein Christ ist jemand, der nicht weiter in der Sünde lebt. Denn Jesus starb am Kreuz und er tat alles, um die Sünde von uns wegzunehmen. Wenn du Gott wirklich kennen willst, müssen wir auf das richtige Fundament bauen. Wenn dich jemand fragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was würdest du denn antworten? Würdest du antworten, ja, lad Jesus in dein Herz ein? Also wenn ich bete, dann bete ich schon ein Gebet auch vor und sie beten mir nach. Das ist okay. Das Problem ist, wenn du nicht das ganze Evangelium sagst. Und wenn du sagst, hey, jetzt bist du gerettet, jetzt gehst du in den Himmel. Also wenn ich merke, dass Leute offen sind für Gott und dann bete, dann geht es mir darum, alleine mit ihnen zu sein und mit ihnen zu beten. Und es ist nicht so ein Gebet, was man vorspricht, der andere nachspricht. Versteht ihr, was ich meine? Wie erzählst du das Evangelium? Ich möchte mal angucken, wie Petrus das gemacht hat in der Bibel. Am Anfang der Apostelgeschichte, nachdem der Heilige Geist ausgegossen worden war, predigte Petrus das Evangelium. Du siehst nicht alles, was er predigt, denn die Bibel ist nicht so ein systematisches Theologiebuch, sondern die Apostelgeschichte ist ein Bericht. Und du kannst sehen, was die Apostel, die Jünger dort getan haben. Und es geht nicht darum, Theologie draus zu machen. Aber besonders bei Petrus, du siehst nicht alles, was er gepredigt hat, aber du siehst sehr klar eine Antwort, die er den Leuten gab. Denn diese Leute waren in ihrem Herzen getroffen, als Petrus predigte. Und sie fragten ihn, was sollen wir tun, um gerettet zu werden? Sag uns. Und Petrus stand auf an Pfingsten zusammen mit den anderen Jüngern und sagte, neigt eure Köpfe. Und wenn jemand Jesus annehmen möchte, dann nimm deine Hand hoch. Ja, ich sehe die Hand dort, ich sehe die Hand dort. Und jetzt bete dieses Gebet einfach in deinem Herz. Und Petrus nahm sie durch ein Gebet und dann sagte er, ja, jetzt seid ihr gerettet. Nein, das ist, was viele aber heute machen. Aber nicht das, was Petrus tat. Das machten die ersten Jünger nicht. Petrus hat es anders gemacht. Die ersten Jünger haben es anders gemacht. Jesus hat es anders gemacht. Und deshalb sahen sie auch andere Ergebnisse, als was wir heute sehen. Und sie sahen, dass das Evangelium kraftvoll ist zu erretten. Was hat Petrus gemacht? Peter sagte, tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen Jesu zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Also, Petrus sagte drei Dinge. Er sprach über Buße, Umkehr. Leute, tut Buße und lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden. Lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und er sagte, diese Verheißung ist für alle, nah und fern. Es ist auch für uns heute, dass wir, wenn wir Buße tun und wirklich Buße tun und getauft werden zur Vergebung unserer Sünden, dann werden wir den Heiligen Geist empfangen. Und der Geist Gottes ist das Siegel unserer Errettung. Das ist, was Petrus und die ersten Christen getan und gepredigt haben, diese drei Sachen. Und ich habe euch letztes Mal gesagt, wir sollen immer auf Jesus schauen, wenn wir uns mit Theologie befassen. Also lasst uns sehen, ob Petrus das Gleiche getan hat wie Jesus, wenn es darum geht, das Evangelium zu predigen. Wenn wir Markus oder Matthäus angucken, dann heißt es, dass von der Zeit an Jesus anfing zu predigen und sagte, tut Buße, denn das Himmelreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Also das erste Wort, was aus dem Mund von Jesus kam, war, tut Buße. Das erste, was aus Petrus Mund kam, nachdem er den Heiligen Geist empfangen hatte, war, tut Buße. Und Jesus hat gesagt, wir sollen der ganzen Welt predigen, kehrt um von eurer Sünde und kehrt euch zu Gott. Das ist, womit Jesus kam und womit Petrus kam und die ersten Jünger. Die Frage ist, was ist mit der Taufe auf Jesus Christus? Hat das Jesus gemacht? Nein, er hat es nicht gemacht, aber er hat es gepredigt. Also, was ihr verstehen müsst, ist, als Jesus hier auf der Erde lief, war immer noch das Alte Testament. Es war vor dem Kreuz. Und die Wassertaufe hat zu tun mit ist ein Bild, Jesus starb, wurde begraben und ist wieder auferstanden. Und wenn wir uns taufen lassen, verschwinden wir von der Erdoberfläche und kommen wieder aus dem Wasser heraus als Bild für die neue Schöpfung. Es gab damals diese Taufe noch nicht. Niemand hatte bis dahin den Heiligen Geist empfangen, denn er war noch nicht ausgegossen, als Jesus auf der Erde lebte. Er wurde erst an Pfingsten ausgegossen, als Jesus auferstanden war. Und viele Leute verstehen das irgendwie nicht. Wenn ich zum Beispiel sage, es ist wichtig, dass du getauft wirst, im Wasser durch untertauchen und den Heiligen Geist empfängst, dann sagen einige Leute, nein, was ist denn hier mit dem Räuber am Kreuz? Er war nicht getauft worden. Nein, stimmt, er war nicht getauft worden. Denn es gab diese Wassertaufe zu dem Zeitpunkt noch nicht. Keiner von den Leuten in den Evangelien wurde getauft auf die Taufe, auf den Namen Jesu. Die Wassertaufe hat mit Freiheit von Sünde zu tun, sodass wir ein heiliges Leben leben können, damit, wenn wir irgendwann vor Gott stehen, nicht hören, geht weg von mir, ihr, die ihr die Sünde tut. Aber der Räuber am Kreuz, der Mörder am Kreuz, der war kurz davor zu sterben. Er brauchte nicht noch jetzt die Wassertaufe, um ein heiliges Leben zu leben, weil er war kurz davor zu sterben, aber er hat an Jesus geglaubt und wurde gerettet. Und du hängst nicht am Kreuz und du lebst nicht zu der Zeit und deshalb kannst du dich nicht mit diesem Mörder vergleichen. Und viele Leute sind heute verführt, weil sie auf ein falsches Fundament bauen. Sie sollten nicht auf das Alte Testament bauen, wenn es um Errettung geht. Jesus predigte die Wassertaufe einer seiner letzten Worte war: Tauft die Leute auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und Petrus hat gesagt: Lasst euch taufen, wie Jesus es befohlen hat. Jesus hat auch gesagt, wir sollen sie taufen. Was mit dem Heiligen Geist? Jesus hat zu den Jüngern gesagt: Ich sende euch die Verheißung des Vaters. Ihr werdet empfangen Kraft aus der Höhe. Und er sprach über den Heiligen Geist. Und im Johannes 16 spricht er über den Heiligen Geist, dass eines Tages eine Zeit kommt, wo ihr in meinem Namen beten werdet. Und er sagte: Es ist das Beste, wenn ich von euch gehe, damit ihr den Tröster empfangen könnt. Also Jesus spricht über eine Zeit, die kommen würde. Und wir leben jetzt in dieser Zeit. Genau jetzt beten wir im Namen Jesu. Die Jünger haben das damals noch nicht gemacht. Aber jetzt leben wir in der Zeit nach dem Kreuz, wie in der Apostelgeschichte. Also Jesus sprach über Taufe, Wassertaufe und die Taufe im Heiligen Geist. Und es ist für jeden auf der ganzen Welt. Also, wenn jemand Petrus fragt, was soll ich tun, um gerettet zu werden? Wenn jemand Jesus gefragt hätte, nachdem er am Kreuz starb und wieder auferstanden war, was hätte er gesagt? Dann hätte er nicht gesagt, bete ein Übergabegebet, sondern tue Buße. Tue Buße. Lass dich im Wasser taufen auf Jesus Christus. Lass dich mit dem Heiligen Geist taufen. Warum war es Buße, Wassertaufe und mit dem Heiligen Geist getauft werden? Also, wir glauben, weil wir an den Heiligen Geist, den Sohn und den Vater glauben. Und viele Leute versuchen als Jünger zu leben mit nur ein oder zwei von diesen. Viele Leute haben Gott, glauben an Jesus, aber der Heilige Geist ist nicht Teil ihres Lebens. Und deswegen haben sie nicht die Fülle Gottes. Und sie leben in einer Verblendung. Also was wir hier sehen, ist die Gottheit. Denn die Buße ist gegenüber Gott, Taufe ist auf Jesus Christus und dann gibt es noch die Taufe mit dem Heiligen Geist. Also haben wir alle drei. Die ganze Gottheit ist da drin. Und du, also wenn wir darüber reden, an Gott zu glauben, Gott zu kennen, über die ganze Gottheit reden, also wir haben Buße, Taufe auf den Namen Jesu und den Heiligen Geist. Also, das hat Jesus gepredigt, das hat Petrus gepredigt und das ist, was die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte predigte. Aber viel, wie ihr ja schon wisst, hat sich dann verändert durch die katholische Kirche, die Reformation. Und die Reformation sagte, es geht um Glauben, nicht durch all die Werke. Und sie haben etwas davon verstanden. Es gab viele Dinge, die Luther nicht gesehen hat in der Reformation. Er hat noch nicht verstanden, worum es bei der Wassertaufe geht. Er hat den Heiligen Geist noch nicht so erfahren, wie es möglich ist. Und wenn wir auf diese Grundlagen bauen, dann sind wir falsch. Ich sage nicht, dass Leute von diesen Bewegungen dahinter mir gerettet waren und vom Geist erfüllt waren. Aber in Lukas 15 heißt es, Wenn ich nicht zu ihnen gesprochen hätte, dann hätten sie keine Sünde, aber jetzt wissen sie, dass sie Sünde haben. Und im Johannes 9, Vers 41 heißt es, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Aber seitdem ihr sagt, wir haben keine Sünde, also je mehr du weißt, desto mehr wird von dir verlangt werden. Also es gibt Leute, die treu waren mit dem, was sie wussten, und sie lebten trotzdem mit Gott, aber sie hatten noch nicht die Fülle. Gott hat viele Dinge offenbar gemacht, und es geht darum, dass wir heute in der Fülle Gottes leben. Wir können denken, es ist alles okay, aber eines Tages stehen wir vor Gott und wir werden eine große Überraschung erleben. Und das sehen wir an dieser Stelle, wo Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Also baue nicht deine Theologie auf, was andere Leute dir sagen, sondern was das Wort Gottes sagt. Und da waren viele Sachen, die die Leute damals nicht wussten. Zum Beispiel Luther über die Taufe oder über den Heiligen Geist. Und heute geht es darum, dass wir auf die richtige Grundlage bauen. Also sollten wir heute wissen, was richtig ist. Also wenn du das hier hörst, worauf willst du dann dein Fundament bauen? Willst du auf die Grundlage von dem bauen, was die Leute damals gesagt haben? Nein. Denn du weißt mehr, als die Leute damals wussten. Du kannst nicht nehmen, was Gott dir gegeben hat und es eingraben. Denn eines Tages wird Gott dir sagen, hey, ich habe dir das und das gegeben, was hast du damit gemacht? Also es ist so wichtig, dass wir heute die Fülle Gottes predigen. Egal, was Leute in der Vergangenheit gemacht haben. Ja, wir können von ihnen lernen, aber wir müssen auf die ganze Wahrheit bauen. Ich glaube, dass Gott Luther die ganze Wahrheit offenbaren wollte, aber vielleicht war Luther da nicht bereit. Aber wir haben verschiedene Bewegungen, Reformationen, und wir leben heute in der Endzeit und Gott wird ganz viel offenbaren und zusammenbringen. Was ist mit Glauben? Die Bibel sagt, glaube und du wirst gerettet werden. Aber wir müssen verstehen, was Glaube ist. Im Johannes 8 heißt es, Jesus sagte zu den Leuten, die an ihn glaubten, ihr seid wirklich meine Jünger, wenn ihr tut, was ich euch sage. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also Jesus sagt, wenn ihr wirklich meine Jünger seid, dann bleibt ihr bei dem, was ich euch gepredigt habe. Das ist zu den Leuten gesagt, die an ihn glauben. Meine Frage war, was heißt das, an ihn zu glauben? Glaubten sie, dass Jesus eine wirkliche Person war, die mal gelebt hat? Darüber hat er nicht gesprochen. Denn wie viele zur Zeit von Jesus glaubten, dass Jesus lebt und eine wirkliche, reale Person war? Jeder. Denn jeder konnte ihn sehen und berühren. Aber weil wir heute 2000 Jahre später leben, ist das Thema, an ihn zu glauben, sich verändert hat. Es geht ja jetzt darum, an eine Person zu glauben, die mal gelebt hat. Wenn jemand also fragt, glaubst du an Jesus? Dann sagen viele, ja, ich glaube an Jesus. Und was heißt das, frage ich dann. Und dann sagen sie, ja, ich glaube, dass Jesus mal gelebt hat und Wunder getan hat. Okay, aber lebst du in Sünde? Ja, mache ich. Aber Jesus sagt doch, tu Buße. Ja, ich glaube, er hat mal gelebt, aber ich tue das nicht. Und Jesus sagt doch, lass dich taufen. Dann sagen sie, Ja, ich glaube, er hat mal gelebt, aber das andere glaube ich nicht so. Aber das ist nicht Glaube. Der biblische Glaube ist nicht mit dem Kopf zu glauben, dass Jesus irgendwann mal gelebt hat. Denn zu der Zeit, wo er lebte, hat jeder gewusst, dass er lebt. Es brauchte keinen Glauben, dass er lebte. Sie konnten mit ihm reden. Also, an ihn zu glauben, heißt nicht, dass er mal gelebt hat, sondern an sein Wort zu glauben. Als Jesus so redete, heißt es, predigte, glaubten sie an ihn. Das heißt, sie glaubten, dass das, was er sagte, die Wahrheit ist. Und dann sagt er, wenn ihr wirklich meine Jünger sein wollt, dann tut das, was ich euch sage. Und bleibt dabei. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Also bleibt in meiner Lehre. Glaube an Jesus ist nicht ein Kopfglaube, dass er mal gelebt hat. Es ist seiner Lehre treu zu sein. Wenn ich jetzt hier stehe auf einer Straße und du stehst da so neben der Straße und da kommt ein großes Auto hinter mir und du rufst, Torben, pass auf, da kommt ein großes Auto. Und ich dann so, wenn ich an dich glaube, könnte ich dann sagen, ja, ich glaube, was du sagst und stehen bleiben. Nein, also wenn ich an dich glaube, dann würde ich mich doch bewegen. So nicht so, ja, ich glaube nicht, dass du echt bist. Ich weiß, du bist da, denn ich sehe dich. Also, es geht darum, dass wenn ich an dich glaube, dann werde ich mich bewegen. Jesus sagt, tu Buße. Und Jesus sagt, lass dich taufen. Also jede Person, die an Jesus glaubt, tut Buße und lässt sich taufen und empfängt den Heiligen Geist, weil das Jesus verheißen hat. Sonst, dann ist es nicht der biblische Glaube. Und wir haben nicht die Wahrheit. Es geht um das ganze Evangelium. Also, er sagte, nicht einfach, glaubt an Jesus, sondern die Bibel sagt, wir sind durch Glauben gerechtfertigt und allein durch Glauben. Aber es geht um einen Glauben an Jesus Christus, der rettet. Und dieser Glaube kann nicht alleine bleiben. Luther hat gesagt, wir sind durch Glauben alleine gerettet. Und dieser Glaube geht nur mit Jesus Christus. Und dieser Glaube heißt Gehorsam. Und wenn er sagt, tu Buße, dann tue ich Buße. Wenn er sagt, lass dich taufen, dann lasse ich mich taufen. Wenn er sagt, dass ich den Heiligen Geist empfangen muss, dann empfange ich den Heiligen Geist. Also kann ich sagen, dass ich durch Glauben gerettet bin. Ja, ich habe Buße getan, ich habe mich taufen lassen und den Heiligen Geist empfangen. Aber gerettet worden bin ich durch Glauben. Es geht nicht um Glaube an eine Person, die mal gelebt hat, sondern es geht um Gehorsam. Glaube heißt, vertrauensvoll zu sein, das heißt treu zu sein und das zu tun, was Gott gesagt hat. Ich habe mal hier in Dänemark eine Schule besucht und der Religionslehrer dort hat gesagt, du kannst etwas glauben, aber etwas anderes tun. In der jüdischen Tradition etwas, da konntest du nicht etwas tun und was anderes glauben. Denn zu der Zeit war das Gleiche, etwas zu tun. Und was sie da über die Juden sagte, stimmte. Aber sie hatte nicht recht damit über das, was sie über uns heute in Dänemark sagte. Also wenn Leute fragen, was man tun muss, um gerettet zu werden, dann müssen wir wissen, was wir ihnen sagen sollen. Was es heißt, Buße zu tun, an Jesus zu glauben. Und das bedeutet, ihm gehorsam zu sein. Und wenn du gefragt hast in der ersten Kirche, kann man ein Christ sein und sich nicht taufen lassen? Dann hätten sie gesagt, nein, das geht nicht. Denn in der ersten Gemeinde hatten sie nicht das Übergabegebet. Sie hatten Buße und Taufe. Und dann kam der Heilige Geist. Das, was war, was sie hatten. Und warum ist das so wichtig? Das ist so wichtig, denn so viel von dem hat mit Sünde zu tun. Jesus kam, um uns von Sünde zu befreien. Buße heißt, sich von der Sünde abzuwenden. Also wenn du wirklich Buße tust, kannst du nicht mehr in Sünde leben. Das geht nicht. Ich werde später noch über das reden. Denn in den nächsten Lektionen werde ich über Buße, Wassertaufe und den Heiligen Geist sprechen. Also wenn du wirklich Buße getan hast, das ist nicht nur etwas, was du tust, sondern auch etwas, was Gott tut. Dann nimmt er das alte Herz weg und gibt dir ein neues Herz. Und dann kannst du nicht weiter in der Sünde leben. Denn niemand, der von neuem geboren ist, kann in der Sünde weiterleben. Ich bin gerettet worden. Ich habe Buße getan. Niemand hat mir gesagt, das ist Sünde, das ist Sünde, das ist Sünde. Ich kam aus einem nichtchristlichen Elternhaus und Gott hat mich gerettet. Und dann ging ich nach Hause zu meinem alten Leben. Und jedes Mal, wenn ich etwas getan habe, woran ich gewohnt war, habe ich gemerkt, oh, das ist Sünde. Oh, ich habe gemerkt, ich kann das nicht tun. Gott, vergib mir. Ich wusste, was ich tat, war falsch. Vorher hatte ich es viele, viele Male getan und damit hatte ich kein Problem. Aber jetzt konnte ich es nicht mehr tun. Warum? Denn Gott hat mir eine neue Natur gegeben. Und ich kenne Leute, die sagen, hey, pass auf, Torben, so ist Gott nicht. Aber niemand konnte mir etwas anderes sagen, denn in mir war eine neue Natur. Ich wusste, was Sünde war. Und deswegen fing ich an, ein heiliges Leben zu leben. Das ist das Zeichen. Du erkennst einen Baum an seiner Frucht. Wenn du immer noch mit Sünde zu tun hast, dann bist du nicht gerettet, denn Jesus kam, um uns von der Sünde zu retten. Es hat also zu tun mit einem neuen Herzen Gott gegenüber. Taufe im Wasser hat auch mit Sünde zu tun, denn dort werden wir gereinigt, reingewaschen von unseren Sünden. Und jemand hat zu Paulus gesagt, lass deine Sünden wegwaschen durch die Taufe. Die Bibel sagt, dass uns die Taufe von den Sünden reinwäscht. Lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden. Also die Taufe rettet uns von den Sünden. Wir haben nicht mehr die jüdischen Gedanken. Also diese Taufe hat eine geistliche, starke geistliche Funktion. Für uns ist es heute, sagen wir oft, ein Symbol. Nein, es ist nicht nur ein Symbol. Es rettet, es verändert Leben. Ich habe viele Leute gesehen, die, als sie getauft wurden, frei wurden von Sünde und von Dämonen. Besonders, wenn du es predigst. Die Taufe ist sehr stark. Sie rettet. Denn die Erlösung hat mit Sünde zu tun. Wir werden gerettet von unserer Sünde in der Taufe. Viele Christen haben Buße, Aber sie kämpfen mit Sünde. Sie fühlen sich nicht frei von Sünde. Warum? Weil sie nicht getauft sind auf Jesus Christus. Oder sie sind getauft und wissen nicht, worum es geht bei der Taufe. Ich wurde getauft und ich wusste nicht, worum es geht. Aber ein paar Jahre später hat Gott mir durch Römer 6 die Wahrheit offenbart. Wir sind durch die Taufe frei von der Sünde. Die Sünde sollte nicht über uns herrschen, denn wir sind nicht mehr unter dem alten Gesetz, sondern unter der Gnade. Wir sind frei davon und es fängt mit der Taufe an. Und als ich das entdeckte, wow, war ich frei. Keine Verdammnis mehr. Ich musste nicht mehr, oh nein, ich habe gesündigt. Nein, ich war frei. Ich war frei gemacht von der Sünde. Und ich bin heute immer noch davon frei. Und weil ich frei bin, habe ich auch Kühnheit vor Gott. Denn ich schäme mich nicht, sondern ich bin frei von Sünde. Das haben viele nicht erlebt, weil sie nicht geglaubt sind oder sie nicht wissen, worum es bei der Taufe geht. Die ersten Christen wissen das aber. Und sie haben Freiheit von Sünde erfahren, Kühnheit gegenüber Gott. Und das ist so wichtig, wenn es darum geht, um in das Leben hineinzukommen, wie es in der Apostelgeschichte ist. Und auch mit dem Heiligen Geist. Es ist nicht nur in Zungen reden. Es ist nicht nur das. Es ist viel mehr. Es ist nicht nur Kraft zu evangelisieren. Es ist viel mehr. Der Heilige Geist wird mit Sünde in unserem Leben dealen, dass wir ein heiliges Leben leben können. Und das ist auch die Frucht des Heiligen Geistes, dass wir in der Heiligung wachsen, dass er uns das Wort aufschließt. Also, Menschen sind Sünder, sie leben in Sünde, dann tun sie Buße, bitten um Vergebung, sie kriegen ein neues Herz, dann werden sie getauft auf Jesus. Ciao Sünde, Wiedersehen, alte Natur, ciao. Jetzt bin ich gereinigt, jetzt bin ich neu, alles ist hinter mir. Aber wir brauchen auch die Kraft des Heiligen Geistes, um das neue Leben zu leben. Denn Gott möchte in unserem Leben leben, uns reinigen, in uns schaffen, arbeiten, dass wir immer mehr geheiligt werden. Und da kommt der Heilige Geist, sodass wir ein neues Leben leben können. Darum ist das Ganze so wichtig. Und du siehst, es ist so viel mehr, denn als einfach nur Jesus ins Herz einzuladen. Was ich jetzt machen möchte, ich möchte noch schnell durch die Apostelgeschichte gehen und zeigen, wie Leute dort sich bekehrt haben. Da kamen 2000 zum Glauben oder 3000. Apostelgeschichte 8 war Philipp in Samarien. Wir lesen dort über Glaube. Und was du liest, Philipp war neu im Glauben und er war plötzlich in Samarien. Er wusste noch nicht so viel über den Heiligen Geist. Er hat Leute getauft, die sich bekehrt haben, sofort. Aber er hatte noch nicht dafür gebetet, dass die Leute den Heiligen Geist empfingen. Deswegen kamen die Apostel und haben das gemacht. Ich habe viele Leute getauft mit dem Heiligen Geist und ich treffe Leute auch heute, die haben nicht die Fülle Gottes. Sie haben zwar diese drei Dinge, aber sie haben nicht die Fülle. Und deswegen müssen wir Leute haben, die Leuten die Hände auflegen, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Da war so ein Typ, der Zauberer Simon. Er sah, dass Leute den Heiligen Geist empfingen, wenn ihnen die Hände aufgelegt wurden. Denn es ist immer ein Zeichen da, wenn Leute den Heiligen Geist empfangen. Und das kann sein, dass sie anfangen, mit in Zungen zu reden. Am Anfang haben die Leute in anderen Sprachen geredet, in der Apostelgeschichte. Und zu dem Zeitpunkt, wo das passierte, passierte das eben an Pfingsten. Und vor zwei Wochen betete ich für jemand und dann fing diese Person, empfing den Heiligen Geist und fing an, in Zungen zu reden und auch plötzlich eine andere Sprache zu reden. Das sind zwei verschiedene Sachen. Also, sie konnte einerseits in ihrer persönlichen Zungensprache reden und andererseits eine andere Sprache sprechen. Es war ein Geschenk von Gott. Aber oft erfahren diese Leute, die den Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen, nicht eine andere Sprache, sondern diese persönliche Gebetssprache. Aber das verstehen viele Leute nicht, weil sie diese Brille aufhaben, diese Traditionsbrille. Die Apostelgeschichte macht da weiter, Kapitel 8. Also hier, das ist interessant. Was ihr hier sehen müsst, du liest nicht, was Philippus dem Eunuchen, dem Kämmerer von Äthiopien, gesagt hat, aber du siehst, er tauft ihn. Und also lasst mich euch eine Frage stellen. Ihr wart an vielen Orten, wo ihr eine Predigt gehört habt. Und ich frage euch, wie viele Treffen hast du erlebt, wo jemand das Evangelium gepredigt hat, sodass jemand so darauf reagiert hat, dass er gesagt hat, ich will mich taufen lassen. Viele Leute heute haben nicht ein wirkliches Evangelium predigen gehört. Und es geht darum, dass die Leute, die das hören, darauf reagieren, indem sie sich taufen lassen. Aber in der Apostelgeschichte wurde das Evangelium so gepredigt, dass die Reaktion der Leute, die das hörten, waren, dass sie sich taufen ließen. Niemand hat das Evangelium so gepredigt, dass man die Leute einlud, Jesus in sein Herz einzuladen. Nein, sondern die Taufe war die Tür in das neue Leben. Also du musst dich fragen, wenn ich das Evangelium predige, was ist die Reaktion der Leute? Schau dir an, wie Petrus gepredigt hat und was die Reaktion der Leute war. Also wir lernen viel, wenn wir Apostelgeschichte lesen. In Apostelgeschichte 9 lesen wir über Paulus, wie er gerettet wurde. Paulus wurde getauft und er empfing den Heiligen Geist. Nachher kam Hananias und sagte, lass mich dir die Hände auflegen, dass du den Heiligen Geist empfängst. Kapitel 10 liest du über Petrus im Haus des Cornelius. Hier ist interessant, hier kannst du sehen, dass sie erst den Heiligen Geist empfingen. Sie haben angefangen, in Zungen zu sprechen und Gott angebetet. Es war also wieder ein Zeichen da, dass sie den Geist empfangen haben. Es ist immer ein Zeichen da, wenn jemand den Heiligen Geist empfängt. Und nachher haben sie sich dann taufen lassen. Ich habe Kinder schon getauft. Was? Nein, ich glaube nicht an Kindertaufe. Aber ich habe schon für 10-Jährige gebetet. 7-Jährige, die getauft wurden mit dem Heiligen Geist und anfingen, Zungen zu reden. Wenn sie den Heiligen Geist empfangen haben, was hindert sie, sich taufen zu lassen? Also hier in Apostelgeschichte 10 ist es andersrum gewesen. Da haben sie erst den Heiligen Geist empfangen und sich dann taufen lassen. Wenn Gott die Leute akzeptiert hat, dann taufe ich sie. So einfach. Das liest du hier. Also, es muss nicht sein, dass wir erst die Taufe haben und dann die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen. Es kann auch andersrum sein. Aber je nach unserem Hintergrund wollen wir das vielleicht nicht akzeptieren. In Kapitel 16 kommen Paulus und Silas sind im Gefängnis und die Leute im Gefängnis, der Gefängniswärter sagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Paulus sagt, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Und wir müssen ihnen aber dann auch erklären, worum es weitergeht. Heute glauben wir einfach und dann hören wir da auf. Aber Gott hat mehr für uns. Es geht auch darum, nicht nur zu glauben, sondern auch Buße zu tun und den Heiligen Geist zu empfangen und sich in Wasser taufen zu lassen. Also hiermit möchte ich jetzt schließen. Apostelgeschichte 19, da liest du von Paul, wie er nach Ephesus kam. Und es ist interessant, denn wir lesen, dass Paulus dort ein paar Jünger traf, also ein paar Gläubige, die an Jesus glaubten. Aber sie kannten noch nicht die Fülle Gottes. Sie hatten Buße getan und sie glaubten an Jesus, aber sie hatten noch nicht die Taufe empfangen. Und deswegen war es wichtig, dass Paulus dorthin ging. Er sagte, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und für viele Christen heute ist das eine komische Frage, weil viele heute lehren, dass du den Heiligen Geist hast, wenn du glaubst. Aber da ist ein Unterschied zwischen an Jesus glauben und du durch den Heiligen Geist errettet wirst und mit dem Heiligen Geist getauft zu sein. Das ist ein Unterschied. Jesus hat im Johannes die Jünger angehaucht und gesagt, empfangt den Heiligen Geist. Warum? Weil er dort schon auferstanden war. Und trotzdem mussten sie noch warten, bis der Heilige Geist auf die Erde ausgegossen wurde, nachdem Jesus in den Himmel gegangen ist. Und die Epheser sagten dort, wir haben noch nicht mal davon gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Es hat heute viele Leute, die nichts vom Heiligen Geist wissen. Und Paulus fragte, worauf seid ihr denn getauft? Die sagten, auf Johannes. Und Paulus sagte, Johannes hat getauft mit Wasser und Jesus wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen Jesu. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, empfingen sie den Heiligen Geist. Und sie fingen an zu prophezeien und in Zungen zu reden. Viele Leute, die heute in der Gemeinde sind, sind so wie die Leute in Ephesus. Sie haben nur Buße getan. Sie haben noch nicht die richtige Taufe. Oder? Also Leute in der reformierten, evangelischen, katholischen Kirche, die haben nur diese Kindertaufe. Und dann gibt es Leute, die haben nicht die Taufe im Heiligen Geist. Also meine Frage an euch ist, auf welches Fundament baust du? Viele werden eines Tages vor Gott stehen und er wird sagen, geht von mir, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht, ihr lebt in Sünde. Ihr werdet vor Gott stehen, nicht vor Luther, nicht vor irgendeinem Methodistenprediger Wesley, nicht vor Moody oder Finney oder Spurgeon oder all diese anderen. Ihr werdet nicht vor Evan Roberts stehen, sondern vor Jesus Christus. Auf welches Fundament baust du dein Leben? Baust du auf deine religiösen Boxen oder auf das Wort Gottes? Und das ist hart für viele Leute, denn viele sind in diesen Boxen drin. Sie haben Angst vor Opposition, wenn sie das Wort befolgen. Es könnte ihnen ihren Job kosten. Und deshalb sind sie verführt. Sie vertrauen mehr dem System als dem Wort Gottes. Du musst dich entscheiden, wer ist dein Herr? Es ist nicht das Gebet eines Sünders, das Übergabegebet, sondern Buße zu tun, umzukehren. Die Jünger mussten sich damals auch entscheiden. Wem willst du folgen? Das wird dich alles kosten. Aber wenn du Jesus als Herrn bekennst, wirst du gerettet. Und ich möchte euch sagen, ihr müsst Jesus als euren Herrn bekennen. Egal, was Leute und das System sagen, du musst Jesus als Herrn bekennen. Du musst für deine Sünden Buße tun, dich in Wasser taufen lassen und aufgrund deines Glaubens das Ganze machen. Du musst wirklich untertauchen, das ist die Taufe, und den Heiligen Geist empfangen. Und eben, da ist immer ein Zeichen, wenn du den Heiligen Geist empfängst. Manche Leute fangen dann nicht an, in Zungen zu reden, aber sie müssen verstehen, worum es dabei geht. Dazu kommen wir aber später noch. Also, das möchte ich sagen, und vor allen Dingen euch, die ihr das Evangelium predigt. Wenn ihr wirklich das Evangelium predigen wollt, müsst ihr Buße predigen, Taufe predigen. Wenn ich heute Leuten das Evangelium erkläre, sage ich ihnen genau dasselbe. Wichtig ist, dass Leute wirklich gerettet werden. Also, das wollte ich heute sagen. Wenn du es nicht hast, such dir jemand, der dich tauft. Such dir jemand, der den Heiligen Geist hat und dass du ihn empfangen kannst. Du kannst auch selber beten und empfangen. Aber es ist wichtig, dass du verstehst, dass du es brauchst und das richtige Evangelium predigst. Nächstes Mal werde ich über Buße reden. Dann werde ich über die Wassertaufe predigen und dann über die Taufe im Heiligen Geist. Und auch euch erklären, wie ich das Evangelium predige. Ich weiß noch nicht genau, in welcher Reihenfolge. Also, wenn ihr hierüber Fragen habt, dann kommt mit den Fragen und ich kann das in den nächsten Lektionen aufnehmen. Also ich werde jetzt noch beten und dann wird meine Frau noch ein Lied singen. Hört einfach zu und lasst euch vom Heiligen Geist berühren. Danke Gott, dass du hier wirkst und dass das alles zurück in die Gemeinde kommen wird, dass wir auf die richtige Grundlage bauen, die Buße, Taufe und Taufe im Heiligen Geist. Gott, lass diese Lehre wirklich hinausgehen und Leute freisetzen von jeder Verführung. Lass Leute frei werden von Sünde, dass sie wirklich das wahre Evangelium hören. Und ich bete, dass du meine Frau jetzt gebrauchst mit ihrem Lied und Menschen berührst durch dieses Wort und dieses Lied. Amen. Gott segne euch. Jesus, Lamb of God.
took my sin and shame. You died instead of me. You took that pious man that belonged to me. You took my sickness at the cross. At the cross you took my belong to me. You took my sickness at the cross. At the cross you took my suffering. I worship you. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the victory. Oh, thank you, Jesus. Oh, my Lord, my Savior, my Redeemer, my Healer, my Provider. I thank you, Jesus. Oh, I thank you, Jesus. Oh, I worship you. Thank you, Jesus, for your blood. Thank you, Jesus.